Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
First of all, I'm glad to meet, because I've been dealing with the Chancellor, and he's a very, very good man to deal with. He's difficult, I would say. Can I say that? It's a positive.
Go ahead.
You wouldn't want me to say you're easy, right?
No.
He's a very great representative of Germany. I think all we want is just going to have a good relationship. The rest will just sort of follow very easily.
Gute Beziehungen seien doch das Wichtigste, befand der US-amerikanische Präsident Donald Trump heute beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz im Oval Office, in das auch einige Journalisten mit hinein durften, auch Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios. Und wie es so ist im Oval Office, das erzählt er uns gleich. Mächtige Männer also zum Auftakt, aber danach gibt es hier großartige Frauen zu entdecken, die Barockmusikerin Mariana Martinez zum Beispiel, die nicht nur Arien singen und Cembalo spielen konnte, sondern auch komponierte. Und ihre Kammeroper Isacco ist jetzt in Wien zu sehen. Außerdem sehen wir die Künstlerin Suzanne Duchamp, die im Kunsthaus Zürich zu entdecken ist. Außerdem feiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels heute sein 200-jähriges Bestehen mit prominenten Rednern.
Die individuelle Leseerfahrung führt zu dem Bedarf an öffentlichen Räumen. Die Digitalisierung der Weltwahrnehmung führt zur Vereinzelung.
Robert Habeck lobt das Lesen und was er noch bei der 200-Jahr-Feier des Börsenvereins gesagt hat, auch das wird uns beschäftigen. Gut gelaunt im Oval Office, so munter fasste eine Schlagzeile das Treffen von Friedrich Merz mit Donald Trump zusammen. Mit diesem Besuch gingen ja große Erwartungen, aber auch gewisse Befürchtungen einher, aber alle zeigen sich im Nachhinein zufrieden. Wie die Stimmung tatsächlich war im Oval Office, das hat mein Kollege Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, live vor Ort miterlebt und ich konnte vor der Sendung in Washington mit ihm sprechen. Was war das für ein Gefühl, diesen Ort zu betreten, den Sie und wir schon so oft im Fernsehen gesehen haben?
Wenn man da reinkommt, weiß, wie viel Geschichte da drin steckt, dann dieses Oval Office als wirklich eines der wichtigsten Machtzentren der Welt. Man geht da durch so einen Seiteneingang vom Rose Garden dann rein. Und mir ist zunächst mal was ganz Banales aufgefallen, als ich da reinkam und in Erinnerung hatte, wie das Ding da aussieht in dem Oval Office. Und ich dachte, meine Güte, wie hat sich das verändert mit diesem Trump? Denn der hat das wirklich alles vergolden lassen. Das war eigentlich ein Raum, der eigentlich so eine ganz schöne, fast klassizistische Eleganz hat. Und jetzt ist da wirklich alles, was da an Stuckelement ist, ist mit Blattgold überzogen. Und Trump hat sich dann auch ziemlich gleich am Anfang gebrüstet, hat erzählt, also er hätte jetzt dieses Büro wirklich schön gemacht. Und das sei ja nur ein Zeichen dafür, wie das Land unter seiner Führung wirklich vorankommt.
Also es ging gleich richtig los. Wird man denn da als Journalist eigentlich auch begrüßt oder hält man sich da eher dann so die ganze Zeit im Hintergrund auf?
Nein, also das ist eine, man muss sich das vorstellen als eine, ich muss fast sagen, in Teilen würdelose Geschichte, die da passiert. Also man wird da reingeführt, geht durch Sicherheitskontrollen ins Weiße Haus rein, dann sind das hier noch ein paar Schritte vom Eingangstor, so ein ganz kleines Eingangshäuschen ist da, dann geht man da ein Stück über eine Wiese am großen Portal des Weißen Hauses vorbei und dann steht man vor dem Eingang in den West Wing, wo dann auch der Bundeskanzler ankommt, also diesen Flügel, wo das Oval Office drin ist, direkt nebendran ist der Press Briefing Room, wo wir jetzt auch gerade noch arbeiten können. Ganz klein, ganz enge Arbeitsverhältnisse für die amerikanischen Journalistinnen und Journalisten da. Und dann gibt es sozusagen bei diesen Terminen eine begrenzte Zahl von Journalisten, die dann normalerweise zum Auftakt solcher Gespräche ins Oval Office reinkommen. Das habe ich eben oft erlebt, dass da ein paar freundliche Worte gesprochen werden, ein paar Bilder gemacht werden. Man hat diesen Raum mal gesehen, war da mal drin, kann auf den Schreibtisch schauen, kann schauen, was da alles für Bilder an der Wand hängen. Und dann geht es wieder raus und das findet aber in einem engen Pulk statt, wo man da würdelos so reingetrieben wird. Und dann bei Trump eben ist das jetzt eine Szenerie, wo 40 Journalisten sich drängen vor der Sofagarnitur, wo der Präsident und der Bundeskanzler jetzt in der Mitte sitzen, rechts und links auf Sofas engste Berater oder der Vizepräsident Vance, nochmal insgesamt 6 Leute. Und dann beginnt dieses Trumpsche Spektakel. Er hat das ja wirklich zu einer Bühne seiner Selbstinszenierung in jeden Schattierungen von finster, grimmig bis zu aggressiv, aber auch freundlich gemacht. Und das war das natürlich, was wir erwartet haben. Was werden wir da heute für ein Trumpsches Spektakel, welche Art von Trump-Inszenierung werden wir da sehen?
Ja, Spektakel ist schon das richtige Stichwort. Man hat ja auch noch diese demütigenden Szenen im Kopf, die Zelensky, der ukrainische Präsident, über sich ergehen lassen musste oder auch Südafrikas Präsident. Wie war das denn heute, also als sich da so zwei zumindest mal gleich großgewachsene Männer gegenüberstanden? Hat sich da Merz schon mal mehr Respekt verschaffen können?
Naja, das war natürlich das, worauf alle gewartet haben. Also wird das jetzt Eklats geben, wird es Provokationen geben. Und es ist das passiert, was ich eigentlich erwartet hatte und auch vorher immer gesagt hatte. Es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, dass der Trump jetzt diesen neuen deutschen Bundeskanzler provoziert, dass er ihn auch nur annähernd so schlecht behandelt, wie er Zelensky oder zuletzt den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa behandelt hat. Denn das darf man nicht vergessen. So erratisch, so egoman, so emotional der Trump ist und rüberkommt, überall gab es Erklärungen dafür. Er wollte nun mal diesen Mythos Zelensky in seinem Oval Office zerstören, beschädigen, um seine Politik durchzuziehen. Er wollte mit diesen aggressiven Beschuldigungen gegen den südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa, als er von einer Art weißen Genozid an Weißen in Südafrika gesprochen hat, da wollte er eine bestimmte rechtsextreme, rassistische Öffentlichkeit in Amerika bedienen, die diesen Verschwörungsmythos auch in den Vereinigten Staaten betreibt. Mit Merz war eigentlich klar, so ein Motiv gibt es da nicht für ihn. Und das, was wir dann erlebt haben, war eben, dass er diesen Gast aufs Freundlichste empfangen hat, gepriesen hat, geradezu eine Männerfreundschaft, den Beginn einer Männerfreundschaft mit diesem Friedrich Merz zelebriert hat in einer Veranstaltung, die nicht etwa 10 Minuten oder 5 Minuten dauerte, wie das früher war, nicht 20, nicht 30, die 45 Minuten lang andauerte und zu 95% mindestens aus einem endlosen Monolog von Donald Trump und natürlich vor allen Dingen Selbstbelobigungen, Anpreisungen seiner Größe und der fantastischen Wirkung seiner Politik bestand.
Mal abgesehen von diesen Selbstpreisungen, was für Themen konnte Merz denn überhaupt ansprechen?
Ja, Merz hat das getan, was er sich, glaube ich, auch vorgenommen hatte. Er hat den Präsidenten reden lassen. Er hat ihn nicht selber provoziert, gestichelt, hat einfach mal abgewartet, was macht er jetzt? Und man konnte dann sehen, wie Merz das eigentlich ganz gut fand, dass dieser Trump redet und redet, dass es um amerikanische Innenpolitik geht, dass Trump sich selbst belobigt, dass er dann immer wieder mal bis hin zu so freundlichem Klopfen aufs Knie des Bundeskanzlers zeigt, wie prima er sich mit diesem Bundeskanzler versteht. Auch im Kontrast, auch das spielte eine Rolle zu, wie er sagte, she, her, die früher da war, nämlich Angela Merkel. Also das ist mehrfach durchgebrochen, dieses fast Trauma, das er aus den Begegnungen mit der deutschen Bundeskanzlerin hat, die damals die Tore Deutschlands für die Flüchtlinge geöffnet hat, die diesen schrecklichen Deal mit Nord Stream gemacht habe. Und Friedrich Merz sei doch derjenige, der das schon immer kritisch gesehen habe, der schon immer im Grunde sozusagen auf seiner, auf Trumps Seite gewesen wäre. Und dann hat Merz in den wenigen Wortmeldungen, die er hatte, als er mal konkret angesprochen wurde, als Trump dann freundlich sagte, vielleicht wollen Sie auch mal was dazu sagen, hat er tatsächlich sehr gezielt seine Punkte gesetzt. Und das war vor allen Dingen der eine Punkt, nämlich als es um die Ukraine ging. Mit einer rhetorischen Form, die sozusagen mit einer Huldigung an Amerika ging. Wir schulden Amerika viel, weil Amerika im Zweiten Weltkrieg Europa, Deutschland befreit habe. Und jetzt ist wieder eine historische Stunde, wo es in der Hand Amerikas, in der Hand dieses Präsidenten liegt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Und zwar, indem er jetzt erkennt, dass Russland der Aggressor ist. Das hat Merz sehr deutlich gemacht, hat gesagt, wir Deutsche, wir Europäer stehen an der Seite der Ukraine. Es ist nur Russland, von dem die Aggression ausgeht. Es ist Russland, das Zivilisten tötet, das zivile Infrastruktur in der Ukraine bombardiert. Die Ukraine macht das nicht. Und wir könnten jetzt gemeinsam, wenn Amerika sich dieser historischen Rolle bewusst wird, das war die Botschaft, könnten dafür sorgen, dass dieser Krieg beendet wird, indem auch Amerika, indem auch Donald Trump jetzt Druck auf Russland ausübt. Und das war natürlich ein Moment, wo ich auch den Atem angehalten habe. Was macht der jetzt, der Trump? Und siehe da, er geht im Grunde auf Merzkurs und sagt, ja, ich habe da bei mir im Kopf auch eine Deadline. Deadline in my brain, hat er gesagt. Irgendwo reißt mein Geduldsfaden und dann werden wir sehr hart sein, auch mit Russland. Und das bezog sich sehr eindeutig auf Sanktionen. Da gibt es ja auch im Senat Bemühungen, Trump von dort aus zu zwingen, mit einem starken Votum des Senats, sich Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Und er sagte nicht mehr, als er hat diesen Gesetzentwurf sich noch nicht angeschaut, aber hat gesagt, da wird ein Zeitpunkt kommen und dann kann ich sehr, sehr hart sein. Also im Grunde ist das das Maximum an Botschaft, auch von Trump aus, was Merz sich von diesem Besuch erhoffen konnte.
Also heute eher die große Männerfreundschaft, aber egal, ob das jetzt so freundschaftlich rüberkommt wie heute oder eben diese Demütigungen da, das hat ja immer was von großem Theater, wenn man das so von außen sieht. Was ist so Ihr Eindruck? Ist das wirklich alles komplett durchinszeniert, so ein Besuch, oder gibt es da tatsächlich auch spontane Reaktionen?
Also ich glaube, da gibt es eine Grundeinstellung, und das haben wir ja gesehen, gerade in diesen gezielten Provokationen, Aggressionen, Demütigungen, die wir da bei den Besuchen von Zelensky vor allen Dingen, zuletzt von Ramaphosa gesehen haben. Das war inszeniert. Und insofern würde ich das so interpretieren, dass Trump sich in der Tat nicht veranlasst gesehen hat, hier in irgendeiner Weise Merz schlecht aussehen zu lassen, dass er gewusst hat oder geahnt hat, dass er hier einen Partner finden kann. Und das hat Friedrich Merz seinerseits ja auch über Wochen vorbereitet mit Telefonaten. Es hieß immer wieder aus dem Kanzleramt, die haben miteinander telefoniert, die haben ein gutes Verhältnis entwickelt. Merz hat das auch persönlich unterstrichen, hat Trump am Anfang ein Geschenk mitgebracht, und zwar das Faksimile der Geburtsurkunde von Trumps Großvater aus dem pfälzischen Hallstatt. Da kommt ja die Familie Trump oder Trumpf, wie sie da heißen, her. Man hat also diese Geburtsurkunde rausgefunden, und Merz konnte dann als Pointe oben draufsetzen, dass dieser Großvater von Donald Trump mit Vornamen, na, wie hieß? Friedrich.
Jetzt, wenn Sie noch mal sich vorstellen, Sie sitzen in vielen Jahren dann schon gemütlich im Schaukelstuhl, an welchen Moment werden Sie sich von diesem Tag heute am ehesten und am liebsten erinnern?
Ja, ich glaube am liebsten nicht, denn ich finde das insgesamt einfach erschreckend. Ich weiß, wer da sitzt in diesem Weißen Haus, dass das ein Zustand ist, in dem die amerikanische Demokratie, die auch hier eine Heimstätte hatte immer, wirklich unter schwerstem Druck ist, beschädigt wird aus diesem Weißen Haus. Und das spiegelt sich auch natürlich in dem Umgang mit Journalistinnen und Journalisten in diesen bizarren Inszenierungen, die wir da erleben. Im Weißen Haus, auch in der Tatsache, dass es amerikanische Journalisten von renommierten Medien gibt, die hier keinen Zugang mehr haben, die hier nicht mehr dabei sehen können, dass wir dann rechtspopulistische Blogger sehen. Übrigens nicht nur aus den Vereinigten Staaten, sondern auf einmal nicht als Teil der deutschen Delegation, sondern wahrscheinlich durch eigene Kontakte in dieses Weiße Haus, in diese Regierung, war der ehemalige Bildchef Julian Reichelt auch hier mit dabei im Oval Office, der hier selber inzwischen eines dieser rechtspopulistischen Medien-News in Deutschland betreibt.
Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, war heute mit Friedrich Merz beim amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu Gast. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und so gut die Verbindung der beiden Staatsmänner offenbar war, wir hatten trotzdem leichte technische Störungen in der Leitung und bitten, dies zu entschuldigen. Eine Frau, die nicht nur Arien singen und Klavier spielen konnte, sondern auch als Komponistin erfolgreich war, das war im 18. Jahrhundert schon eine Seltenheit. Die Österreicherin Mariana Martinez war so ein musikalisches Wunderkind. Sie schrieb Klaviersonaten, Vokal- und Chormusik und das Oratorium Isacco Figura del Redentore, das 1782 uraufgeführt wurde und mit dem sie ihrem kurz zuvor verstorbenen Freund und Förderer Metastasio huldigte. Heute hat dieses selten gespielte Werk im Theater an der Wien Premiere gehabt, in der Regie von Eva-Maria Höckmeier, und für uns war Jörn Florian Fuchs dabei. Herr Fuchs, es geht ja bei diesem Stück um die sehr bekannte biblische Opfergeschichte, wo ein Engel Abraham befiehlt, im Namen Gottes seinen Sohn zu töten. Dazu kommt es ja am Ende dann doch nicht. Und wo siedelt denn die Regie diese Geschichte an?
Also erstmal ist es eine konzertante Aufführung, ganz bewusst. Wir haben die Sängerinnen und Sänger in Abendkleidung sehr elegant nach vorne tretend zu uns. Sie verbeugen sich und dann beginnt das Ganze als ein Oratorium. Da wissen wir erstmal, aha, so und so und so. Das wird also alles auf uns zukommen. Und bald allerdings öffnet sich der Raum, dann eröffnet sich buchstäblich die Wände des Raums. Aber es gibt auch Videozuspielungen und wir kommen in eine Szenerie rein, die mit biblischen Symbolen durchaus spielt. Es gibt Kreuz, es gibt auch die Bibel, es gibt das Lamm. Es kommt ein kleiner Junge, ein blonder Junge, der mit diesem Lämmchen spielt. Und später wird allerdings aus dem blonden Jungen dann ein singender junger Mann, der Isacco, und erzählt wird auf eine, muss ich jetzt vorwegnehmen, ziemlich verwirrende Weise auch ein Machtkonflikt zwischen den Eltern Abraham und Sarah, aber auch zwischen den Geschwistern. Es ist ein ziemliches Tohuwabohu. Also offenbar gibt es da in der Familie ein Problem, Traumata, und diese Gewalt wird übertragen auf diesen Isaak eben. Und das ist zunächst sehr intelligent anzusehen. Man denkt so ein bisschen an die Szenerien von Klaus Guth, so tiefenpsychologisch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann den Faden verloren, auch ein bisschen die Lust, weil ich den Eindruck habe, dass Höckmeier da wahnsinnig viel einfach drauf und reinpackt. Sie haben schon gesagt, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel und die könnte man in der Gegenwart auch erzählen, aber sie will da einfach wahnsinnig viel.
Also das hört sich jetzt aber so an, als ob gar nicht so richtig klar geworden ist, was die Regisseurin an diesem Stoff interessiert hat.
Also dieser Punkt der Übergriffigkeit auch von Eltern auf ein Kind, in diesem Stück ist ja dramaturgisch ganz interessant, dass eben die beiden Eltern einverstanden sind mit der Opferung. Das ist zum Beispiel eine interessante Sache, da werden auch ein paar Funken draus geschlagen, indem man die Beziehung zwischen den Eltern da immer wieder neu beleuchtet sieht von Höckmeier. Aber nach der Opferung geht das Ganze noch weiter. Also der Mann ist, plötzlich ist Isaak da und gibt dem Mann, seinem Vater, einen Gürtel. Und auf so ein Zeichen hin, fesselt er sich selber mit diesem Gürtel und bietet sich als Opfer an. Sein Vater will das zunächst machen, macht es aber dann doch nicht. Später will er die ganze Bude abfackeln, auf Deutsch gesagt. Später, das macht er nicht, aber dann kommt die Mutter und will das auch. Also Sie merken, es kommt eins aufs andere bei diesem relativ kurzen Stück. Die Musik bricht am Ende, wo wir nochmal so einen Oratoriumcharakter haben, bricht auf einmal auch sehr abrupt ab, was ein bisschen gegen die Musik des Stücks eigentlich geht. Und es ist die Idee, da eine große, große tiefenpsychologische Studie, glaube ich, zu machen. Aber ich fand, das geht nicht auf. Es ist unklar, welche Erzählperspektive das ist, welche Haltung eigentlich die Regisseurin einnimmt, fand ich zumindest.
Und wie klingt jetzt das? Also hört man da die großen Zeitgenossen von Mariana Martinez? Hört man da Mozart schon mit anklingen?
Ab und zu schon. Es ist bei den Arien, bei den ariosen Verzierungen ist es noch ziemlich im Barock. Allerdings ist die Besetzung im Orchestergraben dann schon und auch die Farbigkeit der Musik geht schon in Richtung Wiener Klassik. Ich fand das eine sehr interessante Mischung. Man bleibt da durchaus dabei. Das sind so nicht ganz 2 Stunden Netto-Spielzeit. Ihr ist da viel eingefallen für 2 Dutzend Nummern und wir hören jetzt mal den Beginn, also gleichsam das Oratorium, wo alle singen und uns vorstellen, was jetzt demnächst passieren wird.
Also das war mal ein kleiner Ausschnitt aus Isako. War das denn jetzt, hat sich ja ganz schön angehört, sage ich jetzt mal sehr laienhaft, war das denn für Sie, Herr Fuchs, auch musikalisch richtig gut umgesetzt?
Jein, wobei ich erstmal sagen muss, ich finde es ganz toll, dass dieses Stück hier aufgeführt wird und dass ich dem begegnen konnte. Denn das ist ja wirklich die Aufgabe, auch gerade von so einer Institution wie dem Theater an der Wien, finde ich, dass man solche Raritäten bringt und dass man eben diesen Kosmos Mozart, Metastasio und Zeitgenossen einfach uns hier darbietet. Das wird oft gemacht in konzertanter Form, das wäre vielleicht heute sogar besser gewesen. Aber was die musikalische Umsetzung selber betrifft, Chiara Cattani hat das Bach-Konsort Wien dirigiert, sehr lebendig. Sehr auf den Punkt. Ein paar Intonationsschwierigkeiten, muss ich sagen, gab es heute Abend. Das flog auch immer wieder ein bisschen auseinander zwischen Graben und Bühne. Auf der Bühne selber ein durchweg eigentlich gutes Sängerensemble. Sophie Gordelatze als Sarah zum Beispiel und ganz, ganz, ganz spannend ein Sopranist, ein ganz junger Sänger aus Honduras, der den Isaco gesungen hat, Dennis Orellana, den werden wir auch demnächst in Salzburg in den Festspielen hören. Der hat das auch sehr, sehr gut verkörpert, diese Zerbrechlichkeit, dieses Sohns. Also da war schon einiges geboten. Ich bin also dankbar, das entdeckt zu haben. Musikalisch ist etwas Luft nach oben und szenisch, ehrlich gesagt, ist relativ viel Luft nach oben.
Jörn Florian Fuchs über die Premiere von Isaco, ein Oratorium der Barockkomponistin Mariana Martinez. In der Regie von Eva Maria Höckmeier ist das zu sehen am Theater an der Wien bis zum 26. Juni. Und wir bleiben bei den außergewöhnlichen Künstlerinnen. Das nämlich war auch die Dadaistin und Malerin Suzanne Duchamp, die jetzt im Kunsthaus Zürich wieder zu entdecken ist. Ihr vielschichtiges Werk reflektiert das auch, nämlich die Rolle der Frauen in einer männlich dominierten Kunstwelt. Und zum ersten Mal zeigt diese Ausstellung wirklich alle Facetten dieser Künstlerin. Und Christian Gambert hat sich das für uns angeschaut.
Verwandtschaft kann auch ein Nachteil sein. Suzanne Duchamp stand stets im Schatten ihres Bruders Marcel, obgleich sie zur Dada-Bewegung einiges beigetragen hat, vor allem die Integration von Schrift und Poesie in Bilder wegkippender Industrielandschaften. Dass sie jetzt wiederentdeckt wird, verdankt sich auch der großen Dada-Sammlung des Zürcher Kunsthauses. Duchamp passt da thematisch gut rein, zumal dies weltweit ihre erste Retrospektive ist. Suzanne Duchamps Anfänge in den 1910er Jahren sind zunächst konventionell, ehe in häuslichen Szenen die Proportionen verrutschen und gesichtslose Menschen in leeren Räumen vor übergroßen Betten sitzen. Das Familiäre wird klaustrophobisch aufgeladen und bei an sich harmlosen Szenen wie junge Frau mit Hund sind Personen und Räume zumindest andeutungsweise kubistisch aufgefaltet. Eine neue Qualität haben die streng vertikal konstruierten Stadt- und Industriebilder, ehe der dadaistische Aufbruch, der sich während des Ersten Weltkriegs formiert, dann auch Paris erreicht. Suzanne Duchamp gestaltet da eine Usine de mes pensées, eine eigene Gedankenfabrik, die wie von einer technischen Zeichnerin entworfen wirkt. Duchamp experimentierte als Fotografin mit Doppelbelichtungen, diskutierte mit ihrem Bruder Marcel das Konzept des Ready-Made und fand ab 1916 zur Dada-Bewegung, was sich in einer zunehmend abstrakten und von Mechanik und Technik bestimmten Bildsprache niederschlägt, aber auch in Sprachgirlanden und Gedichten, die die Bilder durchziehen. Kuratorin Talia Quartler. Mit Suzanne Duchamp können wir unser Verständnis der Kollaboration in der Dada-Bewegung neu justieren. Welche Rolle Materialien spielten, die Beziehung zwischen Ready-Made und Malerei, die Rolle, die Tanz, Wissenschaft, Technologie, Mathematik in dieser neuen Sprache spielten, die die Dadaisten entwickelten. In ihrer stärksten Phase zwischen 1916 und 1922 reichert Suzanne Duchamp ihre Bilder mit Alltagsmaterialien an. Das Ready-Made ist immer präsent, mit Bienen und Stroh, mit Zahnrädern und Ringen. Aber auch mit Verweisen auf Musik und Kosmologie, mit Zielscheiben und Sextanten, Pfeil und Bogen und Sonne, Mond und Sternen. Das alles war innerhalb von Dada durchaus im Trend, hat bei ihr aber immer einen besonders ironischen Unterton, eine Zwischenkunst, die leicht ins Dreidimensionale wächst. In eine Assemblage fügt Duchamp ein Porträt des Malers Jean Croty ein, ihres zweiten Ehemanns, mit einem echten Glasauge. Was dann passiert, ist einigermaßen rätselhaft. 1922 zieht sich Suzanne Duchamp aus den Dada-Kreisen zurück und beginnt figurativ zu malen, und zwar ganz konventionelle, immer leicht sarkastisch gesehene Familienszenen, elegante, züchtige Damen, eine Soubrette im Garten, eine Hochzeit. Abgesehen von den grellen Farben, sie muss die Fauvisten gekannt haben, und den verfremdeten Proportionen ist vieles davon der naiven Malerei abgeschaut. Und dennoch. Einige Arbeiten aus der zweiten Karrierehälfte sind wirklich unkonventionell. Ihre Stillleben haben zum Beispiel sehr ungewöhnliche Gegenstandskonstruktionen. Und bei den Landschaften interessiert sie, wie man in einem Ölbild zeichnen kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg malte Duchamp vor allem weitwinklig verzogene, stürzende Landschaften, allerdings oft in den intensivsten Farben, dies in einer Kunstwelt, die sich damals gänzlich der Abstraktion ergeben hatte. Dass Suzanne Duchamp Abstraktionen auch konnte, zeigt das letzte Bild der Ausstellung, gemalt 2 Jahre vor ihrem Tod 1963. Es heißt Le Monde Souterrain, die unterirdische Welt, wüste gestische Farbschlieren. Es wirkt wie ein ironischer Kommentar. Die oberirdische Welt war Suzanne Duchamp allemal lieber und dort ging sie ihren eigenen Weg.
Suzanne Duchamp, Dadaistin und Malerin und Schwester von Marcel Duchamp. Zu sehen ist die Retrospektive ihres Werks im Kunsthaus Zürich, dort zu sehen bis zum 7. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsminister Weimar übt deutliche Kritik an Eingriffen in die Kunstfreiheit. Die Übergriffigkeit der Linken habe in der Cancel Culture ihr aggressives Gesicht, schrieb er in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Jüngstes Beispiel sei die Entfernung einer nackten Venusstatue aus einer Berliner Behörde wegen des Vorwurfs der Frauenfeindlichkeit. Aber auch die rechten bis rechtsextremen Kulturkampfreflexe ließen nichts an Engstirnigkeit vermissen, formulierte Weimar. Die liberale Antwort darauf laute nicht politischen Einfluss zu nehmen, sondern die Freiheit der Kunst zu verteidigen, so der parteilose Minister. Russland hat die Kultureinrichtung British Council als unerwünschte Organisation eingestuft. Die Maßnahme kommt einem Betätigungsverbot gleich. Die russische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, der British Council positioniere sich zwar als unabhängig, seine Arbeit aber richte sich an den Prioritäten der britischen Regierung aus und werde vom Außenministerium finanziert. Der British Council bezeichnet sich selbst als internationale Organisation des Vereinigten Königreichs für Kulturbeziehungen. Ziele sind unter anderem die Förderung der Zusammenarbeit von Menschen und Institutionen aus Kunst und Kultur sowie des Dialogs von Bildungseinrichtungen über Landesgrenzen hinweg. Der WDR will sein Radioprogramm Cosmo mit interkulturellem Schwerpunkt nicht abschalten. Das bestätigte die crossmediale WDR-Programmdirektorin. Sie sprach davon, dass man den Sender weiterentwickeln wolle. Der Westdeutsche Rundfunk reagierte damit auf eine Petition, die zum Erhalt von Cosmo gestartet worden war. Unterzeichnet hatten auch Stars und Prominente. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass darüber nachgedacht werde, die Cosmo-Inhalte nur noch im Netz zu veröffentlichen. Die ARD berät derzeit über eine Verringerung der Radiowellen. Statt 70 Wellen sollen es künftig nur noch 50 sein. Welche Sender wegfallen werden, ist noch unklar. Jahrzehntelang galten sie nach dem Holocaust als verschollen. Nun kommen 4 Thora-Bänder zurück nach Deutschland. Die rituellen Güter wurden bei einer Rückgabezeremonie in Paris an Josef Schuster übergeben, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sie sollen ans Shalom-Europa-Museum Würzburg gehen. Thora-Bänder, auch Thora-Wimpel genannt, sind meist verzierte Stoffbänder, welche um die Thora-Rolle gewickelt werden. Schuster sagte, es sei unklar, was während der Nazi-Herrschaft mit ihnen geschehen sei. Nach dem Holocaust hätten sie als verloren gegolten. Gemeinsam mit weiteren geraubten und von den Alliierten gefundenen Kulturgütern landeten sie schließlich im Pariser Museum für Kunst und Geschichte des Judentums und wurden dort kürzlich identifiziert.
Liebe, Leidenschaft, Verzweiflung und Krankheit, davon war das Leben von Camille Claudel geprägt. Die französische Bildhauerin konnte nie so wirklich aus dem Schatten ihres großen Entdeckers und Geliebten treten. Das war der 24 Jahre ältere Auguste Rodin. Sogar nach der Trennung von ihm blieb sie ihm verbunden. Sie fühlte sich verfolgt von ihm und verbrachte schließlich 30 Jahre in einer psychiatrischen Anstalt. Die Alte Nationalgalerie Berlin zeigt jetzt ihre beeindruckende Werke zusammen mit Arbeiten des 10 Jahre jüngeren deutschen Bildhauers Bernhard Höttger. Denn die Wege der beiden Künstler, die kreuzten sich immer wieder in Paris, auch bei einer Ausstellung 1905, die jetzt in Berlin rekonstruiert worden ist. Kuratiert hat diese Schau Yvette Desave, stellvertretende Direktorin der Alten Nationalgalerie. Und ich freue mich jetzt, mit ihr zu sprechen. Hallo, guten Abend, Frau Desave.
Hallo, guten Abend.
Ich habe schon gesagt, in dieser Ausstellung wird wiederum eine andere Ausstellung von 1905 rekonstruiert, in der die beiden Künstler zusammen in Paris zu sehen waren. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie geht das, so eine Ausstellung nochmal nachzustellen?
Ja, das ist wirklich eine Besonderheit, dass wir hier nicht eine monografische Ausstellung machen, in der ein Künstler vom Früh- bis ins Spätwerk begleitet wird, sondern wir machen eine punktuelle Betrachtung, die das Jahr 1905 in den Fokus nimmt. Und 1905, das ist das Besondere, gab es in Paris in der Galerie von Eugène Blot eine Ausstellung über das Werk Camille Claudel und Bernhard Schöttger, also eine Doppelausstellung. Und wie macht man das? Ja, das hat natürlich viel mit einem gewissen kunsthistorischen Entdeckerdrang zu tun. Es gibt nämlich eine einzige Publikation, einen ganz kleinen Katalog, 6 Seiten ist er lang, der diese Ausstellung dokumentiert. Und das Besondere dazu, es gibt in der Presse ein einziges Ausstellungsfoto. Das ist ganz grandios, weil von solchen privaten Ausstellungen kennen wir eigentlich fast nie die visuelle Erscheinung. Also wie wurde denn so etwas konzipiert? Und das war für mich visueller und inhaltlicher Ankerpunkt für diese Ausstellung. Und wir haben dann Stück für Stück gesucht, welche Werke sind denn damals ausgestellt worden? Wo befinden sich die heute? Und ich kann dazu sagen, es ist wirklich grandios, dass wir bis auf 5 Höttger-Werke alle Werke hier wiedergefunden haben und wir wieder zeigen können.
Und jetzt weiß man ja, dass Camille Claudel stark von Rodin beeinflusst war. Aber wie war das bei Höttger? Wie sieht man das bei ihm?
Also man muss sagen, Auguste Rodin war als Übervater der modernen Bildhauerei ein Vorbild für fast alle Bildhauer dieser Zeit. Man ist automatisch nach Paris gepilgert. Früher, im frühen 19. Jahrhundert, war ja Rom für die Bildhauer des Klassizismus ein Ziel und das hat sich gedreht. Um 1900 war es Paris und Rodin ist ja sozusagen das Vorbild der antiakademischen Bildhauerei. Er hat ja nie die Aufnahme an die Kunstakademie geschafft, hat einen ganz eigenen Weg, einen ganz eigenen Stil und eine ganz eigene Bearbeitungsweise und Verarbeitungsweise geschaffen. Und das war für wirklich fast alle Bildhauer ein Vorbild. Und es gilt auch für Bernhard Höttger, sich aus diesem Schatten zu befreien. Wir haben ja den Untertitel gewählt, Emanzipation von Rodin. Das gilt für beide. Und man sieht es auch, Höttger hat zum Beispiel Richtung 1906 einen wesentlich monumentaleren Weg eingeschlagen. Er hat die impressionistische Bildhauerei verlassen und hat zu monumentalen Formen gefunden.
Jetzt ist es ja zeitlich wohl so gewesen, dass für Camille Claudel war das ja schon fast gegen Ende ihrer Karriere. Sie ist ja dann 1907, hat sich ihr psychischer Zustand stark verschlechtert. Und für Höttger ging es ja da eigentlich erst richtig los. Merkt man das auch irgendwie jetzt, wenn man die beiden so zusammen sieht, dass die von ganz unterschiedlichen oder ganz unterschiedlichen Positionen in ihres Lebens stehen?
Also das ist schon interessant, dass gerade diese Ausstellung, die wir hier in den Fokus nehmen, eine wirkliche Zäsur und zwar im Leben beider Bildhauer ist. Wir haben es schon angesprochen, für Claudel das Ende, für Höttger eher der Anfang. Und man sieht, finde ich, sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch sehr viele Unterschiede. Das ist sehr spannend. Man weiß natürlich nicht, wie sich das Werk von Camille Claudel weiterentwickelt hätte, weil es ist eine Bildhauerin, die ein sehr, sehr kleines Oeuvre geschaffen hat. Sie hat in dieser Zeit der psychischen Probleme sehr viel von ihrem eigenen Werk zerstört. Und es gibt kein Spätwerk. Das ist bei ihr wirklich eine Besonderheit. Und Höttger hat sich so ab 1905 auch an anderen Vorbildern orientiert. Also Mayol ist sicher hier eine zu nennen. Aber er war natürlich auch im regen Austausch mit Paula Modersohn-Becker. Ich finde auch dieses kraftvolle Herbe sieht man zunehmend in seinen Werken. Und wenn man sich die Werke in den 20er und 30er Jahren von ihm anschaut, dann geht er noch mal ganz, ganz andere Wege.
Wie gehen Sie denn auf die Personen ein? Denn bei Höttger muss man ja auch dran denken, dass er Jahrzehnte später dann ja auch ein Verehrer Adolf Hitlers war. Er wurde dann zwar selbst auch seine Arbeit als entartet diffamiert. Das ist natürlich viel später als jetzt diese Ausstellung, die Sie da rekonstruiert haben. Aber gehen Sie da irgendwie drauf ein in dieser Ausstellung?
Ja, aber es ist vielleicht differenziert zu betrachten. Natürlich haben wir den Fokus auf 1905 gerichtet und mir ist es gerade ein Anliegen, besonders im Hinblick von Camille Claudel, ein bisschen weg von dieser Biografie zu kommen, weil Also diese Biografie, die drängt sich mit solcher Wucht in den Vordergrund und vor ein Werk, dass viele gar nicht mehr ihre Werke anschauen. Und sie ist wirklich eine grandiose Bildhauerin gewesen, sondern immer nur den Konflikt oder die On-Off-Beziehung mit Rodin im Blick haben. Und ich werbe mit dieser Ausstellung dafür, mal die Bildwerke an sich zu sprechen, wirklich zu sehen und zu vergleichen. Aber Sie haben recht, natürlich, und gerade wir als Nationalgalerie können auch Höttgers weiteres Geschehen nicht einfach ausblenden. Und deswegen ist am Ende dieser Ausstellung ein Kapitel dazugeschaltet, der genau diese Problematik mit Höttger, der natürlich ein Verehrer der Bewegung war, aber eine komplett andere Vorstellung hatte als die Nationalsozialisten und Hitler ja die Böttcher Straßenkultur als Verfallkunst par excellence definiert hatte. Und man sieht auch, finde ich, an diesem Kapitel, es gibt nicht ein klares Schwarz oder Weiß. Es gibt ganz, ganz viele Facetten dazwischen und es gilt auch für Höttger, noch weitere Forschungsfragen zu klären, gerade auch für diese Zeit.
Yvette Desef, die stellvertretende Direktorin der Alten Nationalgalerie. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und die Ausstellung mit Werken von Camille Claudel und Bernhard Höttger ist bis zum 28.09. in der Alten Nationalgalerie Berlin zu sehen. Der Buchmarkt steckt in der Krise. Die Leute lesen weniger Bücher, zugleich steigen die Preise, weil Papier und Energie immer teurer geworden sind. Da ist es gut, dass es eine Institution wie den Börsenverein des deutschen Buchhandels gibt, der seit 200 Jahren das Kulturgut Buch auf einmalige Weise auch schützt und fördert, etwa durch die Buchpreisbindung oder durch Erfolgsinitiativen wie den Deutschen Buchpreis. Heute hat der Börsenverein in Berlin sein 200. Jubiläum groß gefeiert und meine Kollegin Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion war dabei bei diesem Kongress, der ja unter dem Motto Neue Kapitel stand. Stefanie, das klingt ja schon ziemlich nach Zukunft. Wie wurde denn da heute in die Zukunft des Buchs geschaut? Wie war so die Stimmung?
Die Stimmung war auffallend gelöst und die Leute haben sich einfach wahnsinnig gefreut, einander zu sehen, jenseits der beiden Buchmessen nochmal so ein Event zu haben, wo Verleger, Verlegerinnen, Betriebsleute und Buchhändler und Buchhändlerinnen sich treffen. Es war eben ein typisches Branchentreffen und das war eigentlich auch das Dominierende an dieser Veranstaltung. Es ging sehr stark um Networking und das Ganze fand statt in den Wilhelmhallen. Die sind ganz im Norden von Berlin. Das ist ein Ensemble von alten Fabrikgebäuden in diesem schönen roten Ziegel von außen und innen dann die nackten Wände und das war eine doch interessante Kombination aus diesen nackten Wänden und so ein bisschen Patina auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich die absolut perfekte Technik. Ja, also diese Vorträge, vor allem diese Hauptvorträge, die fanden da auf so einer Bühne statt mit PowerPoint und allem, was man sich vorstellen kann und die da gesprochen haben, kamen wirklich rüber wie so diese TED-Speaker, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast. Also das kam unglaublich professionell rüber.
Und nicht nur technisch war das offenbar gelungen, sondern es waren auch ziemlich prominente Redner da. Den Eröffnungsvortrag hat Robert Habeck gehalten. Was hat er denn so gesagt?
Also Robert Habeck hat ein flammendes Plädoyer für die Kultur und insbesondere für die Literatur gehalten. Und eingangs ging es erstmal um Kultur allgemein. Da hatte er zum Beispiel sehr davor gewarnt, dass die Kultur unabhängig bleiben muss. Und gerade angesichts der politischen Entwicklungen, dass wir uns nie abhängig machen, dass die Kultur sich nie abhängig machen soll von staatlicher Förderung und zumindest immer im Blick haben muss, dass sie unabhängig bleiben muss. Dann kam er natürlich ganz intensiv auf die Literatur zu sprechen und dass Literatur im Prinzip unser Leben prägt und diese absolut subjektive Erfahrung, die wir da auf der einen Seite machen und zugleich die Erfahrung der Gemeinschaft durch Bücher. Er hat erzählt auch davon, wie er als Politiker immer wieder gefragt worden ist, welches die 5 Bücher sind, die sein Leben am allermeisten geprägt haben. Und dann ging er zurück auf Hegel. Vor 200 Jahren hat er ja gelebt. Das ist ja ungefähr die Zeit, wo der Börsenverein gegründet wurde und referierte dann die hegelsche Idee, dass eben die Kultur in der Architektur gründete, also sozusagen im Außen, dass sie dann nach innen gegangen sei, in die Musik und nach der Musik sozusagen als die Krone der Kultur die Literatur folgte. Und daraus zog er dann den folgenden Schluss.
In der Sprache findet eine Wahrnehmung statt unserer selbst, die nur in der Sprache stattfindet, die nicht mehr äußerlich ist, sondern innerlich. Das ist die Pointe von Hegels Ästhetik, das ist die Gründungsgeschichte des Börsenvereins des Buchhandels und das ist die politische Idee auch für die Gegenwart. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle haben und alle teilen.
Auch von diesem Ausgangspunkt schlug er dann auch noch den Bogen zur KI, die ja das dominante Thema bei diesem Kongress war, und hat da auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass Literatur nicht von einer KI übernommen werden kann und dass Literatur im Prinzip das ist, was Gemeinschaft stiftet und KI das ist, was zur Vereinzelung führt. Und damit hat er einen relativ kulturpessimistischen Ausblick gegeben auf die Rolle der KI.
Und dies war ja auch Thema in einem Vortrag von Miriam Meckel. Wie hat die über die KI reflektiert?
Ja, die ging das sehr viel nüchterner an. Die hat schon auch vorgeführt, was die KI leisten kann, aber auch, was sie nicht leisten kann, und hat eben sehr dafür plädiert, dass wir die KI in allererster Linie nutzen sollen. Und sie ging sogar so weit zu sagen, dass es eine Kooperation geben sollte zwischen Mensch und KI. Also so war auch der Titel ihres Vortrages. Und sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass KI im Grunde immer nur auf das zurückgreifen kann, was es schon gibt. Und dass das der große Unterschied ist zum Menschen, der eben in der Lage ist, kreative Ideen zu entwickeln und ein Neues zu entwickeln. Und das kann natürlich in ihren Augen die KI so gar nicht. Aber wir sollten sie, wie gesagt, sinnvoll nutzen. Und da zum Beispiel stellt sie sich vor, dass es sinnvoll sein kann, eine Art von hybriden Modellen, sogar von Führung zu entwickeln, wofür es sogar schon Vorbilder gibt. Und das hat sie dazu gesagt.
Die ersten Beispiele haben wir schon von Unternehmen, die co-geführt werden durch einen Menschen und eine KI. Und die Börsenperformance dieser Unternehmen liegt zum Teil deutlich über der Performance von rein menschengeführten Unternehmen. Und ich kann Ihnen sagen, die Reaktion der Kapitalmärkte ist sehr einfach. Nehmen diese fehlerhaften Menschen doch mal raus, weil die stören ja in der positiven Entwicklung unserer wirtschaftlichen Vorausschau. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber was wir wollen, ist, dass wir verstehen, an welcher Stelle wir gut sind und wo die KI gut ist.
Miriam Meckel war das heute beim Börsenverein bei der Feier. Also die KI als große Herausforderung eigentlich für die ganze Buchbranche. Aber trotzdem sind alle zuversichtlich geblieben, oder Stefanie?
Ja, das ist vielleicht zu viel gesagt. Also es gab dann noch einen Vortrag von Dirk van Gehlen, der nannte sich Mentale Resilienz, Motivation und Gelassenheit in Zeiten des digitalen Wandels. Und der hat eigentlich noch mal so eine Möglichkeit entwickelt, eben sich nicht unter Druck setzen zu lassen von der KI, was ja sehr oft der Fall ist und oft auch zu Burnout führt, sondern einfach Mut zu haben, mit KI umzugehen, spielerisch damit umzugehen und sich immer wieder bewusst zu sein, dass man am Ende doch immer der KI auch überlegen ist.
Stefanie von Oppen, vielen Dank für diese Eindrücke vom Kongress des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der seinen 200. Geburtstag feiert. Und es gibt noch mehr Jubiläen und runde Geburtstage, die werden in den Feuilletons von morgen groß gefeiert, wie Gregor Sander schon weiß.
Thomas Mann wäre an diesem Freitag 150 Jahre alt geworden und die Feuilletons müssen das natürlich feiern. Auch wenn das bei Lothar Müller in der Süddeutschen Zeitung etwas müde klingt. Biografien, Briefe, Neuauflagen. Zum 150. Geburtstag von Thomas Mann erscheint eine Reihe von Büchern über den Autor, der den Deutschen keine Ruhe lässt. Weil auch wir noch etwas müde vom 100. Todestag von Franz Kafka im vergangenen Jahr sind, dem anderen Autor, der den Deutschen keine Ruhe lässt, versuchen wir hier vielleicht wenigstens aktuelle Musik zu finden, die die erneute Lektüre der Buddenbrooks untermalen könnte. Die Taz schlägt das neue Album der britischen Rapperin Little Sims vor und Johannes Vogt schwärmt schon nach dem ersten Track. Lotus, das steht bereits nach den ersten Takten von Thief fest, ist das interessanteste Album, das die 31-jährige Londonerin bisher veröffentlicht hat. Denn die Musik basiert auf dem unfreiwilligen Ausstieg aus der künstlerischen Komfortzone. Auch wenn Little Sims in ihren Reimen immer schon lyrisch gehadert hat, mit sich selbst, mit ihrer Vergangenheit, mit der britischen Gesellschaft und mit der Musikindustrie. Doch noch nie klangen ihre Reime so existenzialistisch wie jetzt. Na, das erinnert doch ein wenig an Toni aus den weltberühmten Buddenbrooks, diese schwärmerische junge Frau, über die uns das doppelseitige Thomas-Mann-Glossar der Frankfurter Rundschau verrät. Hinter dieser Romanfigur verbirgt sich seine Tante Elisabeth Mann. Über ihr Leben lässt sich Thomas Mann in einem Brief von seiner Schwester Julia aufklären. Sie schildert die gescheiterten Ehen von ihrer Tante und das leidvolle Schicksal, ermahnt ihren Bruder jedoch, behutsam mit den Informationen umzugehen. Daraus wird nichts. Alles wird in dem Roman verarbeitet und ausgebreitet. Aber was, fragen wir uns, würde denn diese Toni als modebewusste junge Frau heute tragen? Die SZ berät uns. Buttergelb ist die Farbe der Saison. Gerhard Matzig hat diesen Ton an Katie Holmes, Timothy Chalamet und Lauryn Hill gesehen und erklärt sich und uns die Entstehung des Buttergelb bildlich folgendermaßen. Wenn Sandy aus dem Retro-Musical Grease, Olivia Newton-John, buttergelbe Strickweste im Oma-Stil, Sex hätte mit Dr. Udo Brinkmann, Sascha Hehn, weißes Golf-Cabrio aus der Schwarzwaldklinik. Klingt grausam? Es ist grausam, seufzt der SZ-Kritiker. Und wir könnten an dieser Stelle mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in das St. Ann-Museum nach Lübeck gehen, wo eine Thomas-Mann-Ausstellung kuratiert wurde. Allerdings lautet schon der erste Satz von Andreas Platthaus: Reden wir uns nichts ein. Literaturausstellungen sind immer fragwürdige Veranstaltungen. Natürlich hat der FAZ-Autor an dieser Stelle unsere hebelige Aufmerksamkeit schon verloren, weil uns folgende SZ-Überschrift lockt: Ballern mit Schildkrötenpanzern. Marie Gundlach erklärt das so: Mit der neuen Switch 2 versucht Nintendo wieder mal, die ganze Familie vor die Bildschirme zu kriegen. Allen Nicht-Gamern unter den Thomas-Mann-Lesern sei erklärt, dass das die zweite Generation der 2017 erschienenen Nintendo Switch, die mit mehr als 150 Millionen verkauften Geräten eine der erfolgreichsten Konsolen der Videospielgeschichte ist, auf der man Mario Kart World oder Pokémon spielen kann. Die SZ-Kritikerin ist vom Erfolg des neuen Gerätes überzeugt, weil es von Beyoncé und Christina Aguilera beworben wird, was auf ein Schielen auch auf Gamerinnen hindeutet und weil die Hardware ganz einfach besser ist. Ein größerer Bildschirm, mehr Leistung, komfortablere Tasten. Trotzdem wäre so eine Nintendo Switch natürlich nichts für Thomas Mann gewesen, aber was hätte man dem Zauberberg-Autoren denn überhaupt schenken können? Das Glossar der FR weiß auch da eine Antwort. Zum 70. Geburtstag schenkt seine Frau Katja Mann ihm einen vergoldeten Bleistift.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Damit eine gute Nacht, das wünscht Andrea Gerg.